Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung.
Hi, lasst uns wieder gemeinsam hinter die Kulissen des Politikgeschehens schauen. Wir blicken in den Maschinenraum der Bundesregierung. Wir wollen verstehen, wie Politik gemacht wird, warum welche Entscheidungen getroffen werden und wie Herausforderungen angegangen werden. Beim Thema Arbeitsmarkt spielen der Fachkräftemangel, das Bürgergeld oder die Integration von Zuwanderern eine wichtige Rolle. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin und freue mich heute, unsere Fragen an zwei Herren zu stellen, die sich mit sowas tagtäglich beschäftigen. Hubertus Heil, unseren Bundesminister für Arbeit und Soziales, und Daniel Terzenbach, den Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Er ist auch Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit. Im Folgenden kurz Hubertus und Daniel, denn wir haben hier netterweise die Lizenz zum Duzen. Ich grüße euch.
Moin, hallo.
Hallo aus Nürnberg.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ihr habt viel zu tun, das wissen wir. Möchten euch gerne natürlich ein paar Fragen stellen, denn ihr seid nah dran an diesen Themen und seid tagtäglich dafür unterwegs. Hubertus, wir haben hier mit Daniel den Sonderbeauftragten der Bundesregierung, wie ich es gerade sagte, für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Vielleicht kannst du uns nochmal die Rolle eines Sonderbeauftragten in diesem Fall erklären. Warum gibt es Daniel?
Ja, Daniel gibt es, wie gesagt, als Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Das ist sein Hauptjob. Aber er hat dankenswerterweise den Auftrag übernommen, uns zu unterstützen beim sogenannten Jobturbo. Das heißt, bei der Integration von Geflüchteten schneller in Arbeit. Da geht es unter anderem aber nicht nur um die ukrainischen Geflüchteten. Wir haben ungefähr 170.000 jetzt in sozialversicherungspflichtiger Arbeit. Und wir wollen mehr in Arbeit bringen. Und Daniel hilft mit. An zwei Stellen. Das eine ist, dass wir als Bundesregierung uns entschieden haben, Umstellung in den Jobcentern zu machen, die Menschen auch enger einzuladen, zu sagen, nachdem ihr jetzt einen Sprachkurs absolviert habt, und das haben immerhin 200.000 und auch Arbeitsmarkthürden weg sind, ist es an der Zeit, Arbeit aufzunehmen. Das ist die Umstellung in den Jobcentern. Und gleichzeitig geht es darum, bei der Wirtschaft dafür zu werben, in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel jetzt Menschen auch einzustellen, auch wenn sie noch nicht perfekt Deutsch können. Denn Deutsch lernt man nicht allein im Sprachkurs, sondern auch gut während der Arbeit. Also Daniel unterstützt uns dabei und ich bin ihm da zu tiefem Dank verpflichtet. Wir sind gemeinsam viel unterwegs in der Wirtschaft, wie gesagt vor Ort. Und wir haben den Eindruck, der Jobturbo läuft richtig gut an. Wir haben erste gute Tendenzen, die deutlich machen, dass es trotz einer konjunkturell schwierigen Lage, in der wir ja sind, besser gelingt, Menschen schneller in Arbeit zu bringen.
Was der Jobturbo genau ist, das wollen wir auch in diesem Gespräch noch klären. Daniel, vielleicht auch aus deinem Munde nochmal jetzt als Vorstand der Bundesagentur und auch mit der Zusammenarbeit des Ministeriums. Wie funktioniert das? Wie können wir uns das vorstellen als Bürgerinnen und Bürger, die ja immer diese Begrifflichkeiten hören und wir wissen, du düst viel umher. Wie läuft diese Zusammenarbeit mit euch?
Ja, ich darf für die Bundesregierung jetzt eine Zeit die Koordination mit begleiten, wie man Unternehmen, die Sozialpartner auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite die Geflüchteten und auch die Communities, also die Vertretungen, die informellen, aber auch die formalen Vertretungen der Geflüchteten einbeziehen. Und ich darf dann gemeinsam als dritte Säule in die Verwaltung schauen. Also wie können wir in den Jobcentern noch besser werden? Wie können Prozesse besser werden? Wie können wir schneller werden? Wie können die Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch besser werden? Wie können wir auch zwischen Jobcentern und den Agenturen noch einen Schritt nach vorne gehen bei der Integration, also die Kommunen, die Länder, also alle so die Öffentlichen, die wir vielleicht als Bürgerinnen und Bürger immer als die Bürokratie wahrnehmen, das ein bisschen auseinanderzuflechten und da jeden einzelnen Beitrag zu koordinieren und aufeinander abzustimmen, das versuche ich gerade und das klappt nach meinem Dafürhalten bislang gut, aber das zeigt trotzdem nach vorne auch, dass es noch ordentlich eine Schippe braucht, dass der Jobturbo, so wie er angelaufen ist, auch weiterläuft.
Mhm. Fangen wir mal an mit einem Thema, das ja inzwischen wirklich in aller Munde ist, dem Fachkräftemangel. In großen Kaufhäusern werden viele Kassen geschlossen. Handwerker gibt's ja schon lange nicht mehr. Immer wieder liest man in Geschäften auf Aushängen, wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie konnte das denn eigentlich passieren, dass uns in Deutschland an allen Ecken und Enden die Fachkräfte fehlen?
Zum einen, so verrückt es klingt, ist das erstmal Ergebnis einer eher positiven Entwicklung. Denn wir haben keine Massenarbeitslosigkeit mehr wie vor 20 oder 15 oder 10 Jahren. Das heißt, es waren noch nie so viele Menschen in Arbeit wie heute. Wir haben 46 Millionen Erwerbstätige und übrigens 35 Millionen davon sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das heißt, es sind am Arbeitsmarkt nicht mehr so viele zur Verfügung wie früher. Aber es kommt jetzt eins hinzu, und das macht Arbeits- und Fachkräftesicherung zu einer der zentralen Fragen der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, nämlich der veränderte Altersaufbau am Arbeitsmarkt. Jetzt kommen die Zeit, in der die sogenannten Babyboomer wohlverdient in Rente gehen, also die vor 64 Geborenen. Das sind sehr geburtenstarke Jahrgänge. Und deshalb müssen wir jetzt wirklich alle Register ziehen in den nächsten Jahren, damit Arbeits- und Fachkräftemangel nicht zur Wachstumsbremse wird. Und um mal eine Zahl zu nennen, was wir für eine große Aufgabe haben, bis 2035 hat uns das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit berechnet, müssen wir 7 Millionen Arbeits- und Fachkräfte ersetzen. Und dazu, wie gesagt, alle Register ziehen mit der Wirtschaft gemeinsam. Da geht es um Ausbildung, um Weiterbildung, um die Erwerbsbeteiligung von Frauen in unserem Land, um Automatisierung und den Einsatz von KI und ergänzend auch um qualifizierte Einwanderung nach Deutschland. All das ist notwendig. Und da haben wir uns als Bundesregierung mit einer Fachkräftestrategie mit der Wirtschaft gemeinsam, mit der Bundesagentur, mit den Ländern auf den Weg gemacht, diese große Aufgabe zu stemmen.
Ist da Corona auch ein Treiber mit, dass da so reingegrätscht ist?
Erstmal nicht direkt für den Arbeits- und Fachkräftemangel, sondern die gute Nachricht ist, dass wir in den letzten 2 Jahren trotz der Corona-Krise, die ja nicht nur die größte Gesundheitskrise unserer Generation damals war, sondern auch eine tiefe Wirtschaftskrise und trotz auch der Folgen des russischen Angriffskriegs auf Wirtschaft und Gesellschaft bei uns, es geschafft haben, den Arbeitsmarkt ziemlich robust durch die Krise zu bringen. Dafür haben wir eine ganze Menge Mittel eingesetzt, Stichwort Kurzarbeit. Wir haben mitgeholfen, dass Menschen in Arbeit bleiben konnten. Es hat auch Unternehmen erstmal geholfen, Arbeits- und Fachkräfte an Bord zu halten und nach einer Krise wieder durchstarten zu können. Es hat auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert. Das heißt, wir haben trotz dieser wirklich harten Herausforderung keinen Tsunami am deutschen Arbeitsmarkt erlebt. Wir haben schon erlebt, dass Menschen den Job gewechselt haben. Denk mal zum Beispiel an den Gastronomiebereich. Und dass Menschen sich neu orientiert haben. Das hat es durchaus gegeben. Aber wir haben diese schwierigen Zeiten erstmal gut überstanden. Was jetzt die Aufgabe ist, dafür zu sorgen, ich kann es nur noch mal betonen, dass wir wirklich alle Hebel ziehen, alle Register ziehen und alle Potenziale ausschöpfen. Denn wir haben für Arbeits- und Fachkräftesicherung in Deutschland immer noch auch im Inland große Potenziale. Wir reden über Arbeits- und Fachkräftemangel und haben, glaube ich, 1,7 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 ohne Ausbildung. Und leider sehen wir viele davon später im Jobcenter wieder, weil 2/3 der deutschen Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Denen versuchen wir jetzt eine neue Chance zu geben, sich zu qualifizieren, Berufsabschluss nachzuholen. Aber besser ist es, diese Entwicklung, den Nachwuchs abzugraben. Deshalb haben wir im letzten Jahr ein Aus- und Weiterbildungsgesetz beschlossen, und versuchen, möglichst jedem jungen Menschen eine Chance zu geben, erstmal über Ausbildung einen Einstieg in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben zu bekommen. Das ist ganz, ganz zentral. Da spielt auch Berufsorientierung eine ganz wichtige Rolle. Und da schließt sich auch der Kreis zum Thema Corona, weil wir in der Corona-Zeit erlebt haben, dass Berufsorientierung schwierig war. Die BA hat damals Bundesagentur, die Jobcenter versucht, Berufsorientierung digital zu machen. Aber es sind uns auch junge Leute verloren gegangen. Und deshalb ist die Lehre heute, wir müssen mehr Berufsorientierung hinkriegen, damit junge Leute einen richtigen Job für sich finden und uns nicht verloren gehen.
Daniel, wenn man jetzt sagt, Thema Fachkräftemangel, es fehlt an allen Ecken und Enden und trotzdem gibt es eine beträchtliche Zahl an Arbeitslosen. Was sagt da der Vorstand von der Bundesagentur für Arbeit? Wie erklärst du das, wenn sich Bürgerinnen und Bürger dieses Ungleichgewicht selber nicht erklären können?
Ja, das wirkt ja auch am Anfang erstmal paradox. Auf der einen Seite haben wir viele Unternehmen, die nach Arbeits- und Fachkräften suchen. Und da muss man ein bisschen differenzieren schon. In Deutschland suchen die Unternehmen erstmal ganz viele Fachkräfte. Bei uns, die Stellen, die gemeldet sind, teilen sich ungefähr so auf. 2 von 10 Stellen sind Stellen, wo Helfer gesucht werden, Arbeitskräfte ohne formale Qualifikation. Und 8 von 10 Stellen, die gesucht werden, das sind Fachkraftstellen. Das ist die eine Seite der Nachfrage des Arbeitsmarktes, also was Unternehmen brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt auf die Menschen gucken, die in Arbeitslosigkeit sind. Da sind es knapp 7 von 10, bei der Langzeitarbeitslosigkeit zum Beispiel, die keine formale Qualifikation haben. Da sieht man schon das erste große Ungleichgewicht zwischen dem, was nachgefragt wird am Arbeitsmarkt und dem, was an Angebot an Menschen da ist, die diese Arbeiten potenziell machen können. Und ein zweiter großer Block ist, Arbeitslosigkeit ist keine statische Größe. Das wird ganz häufig nicht richtig wahrgenommen. Alleine über die Hälfte der Menschen in der Arbeitslosigkeit haben einen Umschlag, wir nennen das den Umschlag am Arbeitsmarkt, innerhalb der nächsten 5 Monate ihren Job wieder. Das heißt, es sind häufig viele Wechsler, die temporär eine kurze Zeit lang Arbeitslosigkeit haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Block, der ist sehr dynamisch in der Arbeitslosigkeit und auf der anderen Seite einen festigten Teil, der leider nach Corona auch wieder angewachsen ist. Wir hatten mal knapp 700.000 Langzeitarbeitslose, jetzt sind wir wieder rund um die Millionen, bei denen wir sehen, dass es Vermittlungshemmnisse gibt. Alter macht das aus. Das Thema, leider muss man sagen, auch alleinerziehend oder Kinderbetreuung nicht organisiert zu kriegen, ist ein großes Vermittlungshemmnis. Auch in Deutschland haben wir ein großes Thema immer noch in der Kinderbetreuung. Und wie ich es angesprochen habe, insbesondere auch ein Thema ist Alter. Wir sehen leider heute auch immer noch, obwohl es einen hohen Bedarf an Arbeits- und Fachkräften gibt, dass trotzdem, wenn man ein gewisses Lebensalter im Schnitt, das ist meistens so die Grenze mit 55, überschritten hat, ist es schwierig, wieder, wenn man arbeitslos geworden ist, wieder Arbeit zu finden. Und das sind Faktoren, die muss man zusammennehmen. Also auf der einen Seite, was sucht die Wirtschaft und auf der anderen Seite, was für ein Angebot ist bei den Arbeitslosen dabei. Und das zweite große Thema ist halt die Dynamik, dass es einen hohen Umschlag gibt, der sich manchmal fälschlicherweise in einer Zahl widerspiegelt, wenn wir einmal im Monat, Ende des Monats, die Pressekonferenz hier in Nürnberg haben und sagen, jetzt haben wir 2,6, 2,75 Millionen Arbeitslose, dann hört sich das so an, als wenn das eine feste Zahl ist. Diese Zahl ist unendlich dynamisch.
Jetzt gibt's dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Hubertus, kannst du uns das nochmal genau erklären? Was kann das bewirken? Was erhofft ihr euch dadurch?
Ja, das Gesetz ist tatsächlich im letzten Jahr im Bundestag beschlossen worden und wird jetzt Stück für Stück umgesetzt. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir müssen alle inländischen Potenziale ziehen für die Arbeits- und Fachkräftesicherung. Dazu gehört übrigens auch sowas wie Inklusion am Arbeitsmarkt, also zum Beispiel Menschen mit einem Handicap, besser in Arbeit zu bringen. Die sind im Schnitt, wenn sie arbeitslos sind, besser qualifiziert als andere Arbeitslose, haben es aber oft doppelt so schwer. Heute haben wir alle technischen Möglichkeiten auch zur Inklusion am Arbeitsmarkt. Aber wenn wir all diese Potenziale nutzen, Ausbildung, Weiterbildung, Frauenerwerbsbeteiligung, Inklusion am Arbeitsmarkt, Beschäftigungsfähigkeit älterer, dann wird es trotzdem nicht reichen, diese gigantisch große Zahl von 7 Millionen bis 2035 zu ersetzen. Und wir haben in Deutschland in den letzten Jahren stark davon profitiert, dass wir auch Zuwanderung am Arbeitsmarkt hatten aus der Europäischen Union. Da gibt es ja schon Arbeitnehmerfreizügigkeit. Aber weil die anderen Mitgliedstaaten in Europa einen ähnlichen Altersaufbau am Arbeitsmarkt haben wie wir, brauchen wir auch qualifizierte Einwanderung aus Drittstaaten, das heißt aus Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das Einwanderungsgesetz hat erstmal jetzt einen guten Rechtsrahmen dafür geschaffen und rechtliche Barrieren beiseite geräumt. Wir haben ein sehr liberales Einwanderungsgesetz geschaffen, das dafür sorgt, dass in Deutschland Menschen zu uns kommen können, die qualifiziert sind, auf unterschiedlichen Wegen. Und jetzt geht es darum, das mit der Wirtschaft umzusetzen und dafür zu sorgen, diese Chancen auch zu nutzen, dass wir nach vielen Jahrzehnten der Debatte in dieser Regierung es geschafft haben, ein liberales Einwanderungsgesetz zu schaffen. Und jetzt geht es um die ganz praktischen Dinge, weitere bürokratische Hürden wegzuräumen, schneller zu werden, zum Beispiel bei der Erteilung von Visa. Daran arbeitet das Auswärtige Amt, indem sie Visa-Verfahren digitalisiert und auch die Auslandsvertretung tatsächlich entlastet. Wir haben ein großes Problem in Deutschland mit der Berufsanerkennung. Das ist im Bereich der Bildungs- und Kultuspolitik von Bund und Ländern. Wir haben ein tolles Ausbildungssystem in Deutschland. Aber die Berufsanerkennung ist, ich habe es mal etwas flapsiger dieser Woche gesagt, norddeutsch, etwas zu lahmarschig. Es dauert also zu lange. Das ist aber jetzt keine Eintrittshürde mehr. Mit dem neuen Einwanderungsgesetz reicht es, wenn ein Arbeitgeber jemand anwirbt, der eine Berufsausbildung seines Heimatlandes erstmal hat und einen Arbeitsvertrag bekommt, der kann zu uns kommen. Und dann können wir dieses Anerkennungsprozedere auch durchführen, wenn die schon in Deutschland sind. Denn da braucht man pragmatische Lösungen. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir mit der Wirtschaft gemeinsam arbeiten, weil die Anwerbung und die Einstellung von Arbeitskräften keine staatliche Aufgabe ist. Das ist erstmal Aufgabe der deutschen Wirtschaft selbst. Und wir versuchen jetzt mal an einem sehr, sehr großen Land, nämlich an Indien, inzwischen das bevölkerungsstärkste Land der Welt, mit einer gezielten Anwerbestrategie zu beweisen, dass wir helfende Hände und kluge Köpfe gewinnen können, in der Pflege, im IT-Bereich, in verschiedensten Berufen. Und da haben wir gute Voraussetzungen, denn ich mache es mal am Beispiel Indien. In Indien kommen pro Monat aufgrund der Bevölkerungsentwicklung dort 1 Million Menschen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt. Nicht pro Jahr, sondern pro Monat. Und wir haben gar keine ganz so schlechten Chancen als Land. Es gab vor kurzem ein Ranking, Da steht Deutschland als attraktives Einwanderungsland für Fachkräfte auf Platz 5 nach englischsprachigen Ländern, also nach Australien, USA, Kanada und Großbritannien. Denn da haben wir einen Wettbewerbsnachteil, wenn man so will, in der Konkurrenz um kluge Köpfe und helfende Hände. Unsere schöne deutsche Sprache, die sprechen nur ungefähr 80 Millionen Menschen in Deutschland oder 83 Millionen Menschen oder 100 Millionen Menschen auf der Welt als Erstsprache. Und da sind Deutschland, Österreich und die Schweiz schon mitgerechnet. Was ich damit sagen will, ist, im Gegensatz zu angelsächsischen Ländern, die man Englisch spricht oder Spanisch sprechen oder Frankophonen, haben wir da auf der Welt keinen Vorteil, was die Sprache betrifft. Deshalb ist Sprachförderung ganz, ganz wichtig. Aber wir haben andere Wettbewerbsvorteile. Wir sind ein starkes und attraktives Land. Ich mache es mal einem praktischen Beispiel. Ich war vor ein paar Monaten in der Nähe von Berlin in Brandenburg bei Rolls-Royce. Die machen keine Autos, wie man vielleicht denken mag, sondern Turbinen für Flugzeuge. Das ist ein Unternehmen mit 2000 Beschäftigten aus 50 Nationen. Und wenn man mit den Menschen spricht, warum sie sich für Deutschland entschieden haben, hört man viel Gutes über unser Land. Ich habe mit einer chinesischen Ingenieurin gesprochen, die sagt, ihr habt hier Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Deshalb bin ich zum Studium nach Deutschland gekommen und gern hier. Ich habe mit einem britischen Techniker gesprochen, der hat gesagt, mein Land ist leider aus der Europäischen Union ausgetreten. Ihr seid mitten in Europa. Da war eine andere, die hat gesagt, ihr habt hier eine Krankenversicherung und geordnete Arbeitszeiten. Also wir sollten uns nicht verstecken. Es ist nicht so, dass automatisch alle kommen, die wir brauchen können. Wir müssen schon auch anwerben. Aber wir haben gute Chancen, Arbeits- und Fachkräfte für Deutschland zu gewinnen. Wenn wir eins begreifen, es kommen nicht nur Arbeitskräfte, es kommen auch Menschen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Integration anbieten, aber eben auch erwarten, damit Arbeitsmarktintegration und gesellschaftliche Integration auch gelingen.
Daniel, du als Experte für das System der Arbeitsvermittlung, was für ein Potenzial siehst du hinter dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz?
Ja, ich habe ein super liberales Einwanderungsgesetz und das ist auf der jetzigen Ebene natürlich ein echter Wettbewerbsvorteil. Dafür müssen es nur auch im Ausland alle kennen können. Das heißt, wir müssen uns gegenseitig schon mal auch nochmal fragen, das, was wir jetzt im Inland geschaffen haben, haben wir auch über den politischen Raum hinaus die Prozesse dahinter. Und das ist ein Thema, wie kriegen wir es gemeinsam hin, dass wir auch attraktiv sind und aktiv nach außen werben gehen. Wir müssen als Deutsche uns fragen, haben wir tatsächlich sowas wie eine Willkommenskultur im Kopf und sehen wir auch gemeinschaftlich den Nutzen und den Mehrwert im Ausland für uns zu werben und kommen wir vielleicht auch manchmal von dem Ross runter zu glauben, nur wenn wir rufen, kommen alle. Das ist so der erste Teil. Da müssen wir ein aktives Willkommensmanagement schon haben und das muss sich auch in Prozessen widerspiegeln. Das heißt, wir müssen unkompliziert werden für die, die zu uns kommen wollen, weil sonst gehen sie einfach direkt woanders hin. Ich habe Hubertus hat es gerade angesprochen, mit der indischen Community zu tun gehabt. Die sind nach Deutschland gekommen, haben hier Medizin studiert, aber ob die hier bleiben, das hängt danach davon ab, was für Rahmenbedingungen die haben und was für ein Gefühl die haben, ob sie echt willkommen sind und ob wir auch als Gesellschaft daran interessiert sind, dass sie hier bleiben. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Dazu gehört auch als aktives Zeichen leichte Bürokratie, sagen wir mal vorsichtig so. Es ist so, dass die nicht jede 2 Monate zur Ausländerbehörde müssen und ihren Status verlängern müssen oder irgendwelche Nachfragen gehen, wo man daraus deuten könnte, naja, ob ihr mich wirklich wollt, kann ich hieraus nicht lesen. Das muss man schon auch sehen. Und ob die dann in Deutschland bleiben oder in die Schweiz oder in andere Länder gehen, Indien ist für die alle gleich weit weg, hätte ich fast gesagt. Also das heißt, wir müssen schon auf der einen Seite einfache Prozesse haben in den Verwaltungen, um ein solches liberales Gesetz umzusetzen. Und auf der anderen Seite, neben dem, dass jetzt, und Hubertus hat es angesprochen, viele wollen nach Deutschland kommen. Wir sind ein attraktives Land. Wir sind mittlerweile auch bekannt dafür. Und es gibt mehrere Ströme, die sich auch stark für uns interessieren. Über das Studium bei den meisten, mittlerweile Inder und Chinesen. Viele, viele studieren da auch in Deutschland. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, wie können wir auch vielleicht aktiv in einzelnen Ländern direkt ins Werben gehen? Und da Indien kann ein gutes Beispiel sein, da versuchen wir jetzt auch besser zu verstehen, wie das funktioniert. Wir haben aber als BA insgesamt eine Strategie, weltweit zu gucken. Wir haben erstmal geguckt, in welchen Ländern, wenn man jetzt mal 190 Länder so, die wir anschauen konnten, die wir insgesamt über alle Strukturen gesehen haben, haben wir versucht, über verschiedenste Parameter mal zu verstehen, welche Berufe gibt es in den Ländern, wo Menschen hohe Arbeitslosigkeit selbst haben, also wo das Land selber eine hohe Jugendarbeitslosigkeit hat, dass wir nicht gerade einen Brain Drain machen, dass wir rekrutieren in einem Land, was selber einen hohen Bedarf hat. Wir haben in die Länder geschaut, wenn wir dann in die nächste Stufe gegangen sind, gibt es Länder mit mehr als 10 Millionen Einwohnern, wo auch noch ein hohes Bildungssystem da ist, wo trotzdem auch eine Abwanderung für die keinen volkswirtschaftlichen Schaden bedeutet. Das heißt also, nach internationalen Standards haben wir uns verpflichtet zu rekrutieren in Ländern, in denen das auch denen nicht volkswirtschaftlich wehtut. Und dann sind wir auf 13 Länder gekommen. In Südamerika, in Mittelamerika, in den Maghreb-Staaten sind wir vorbeigekommen, aber auch in Asien. Und dann sind wir halt auch über Indien natürlich gestolpert. Und da haben wir in mehreren Bundesstaaten in Indien, man muss sich ja die unfassbare Größe von Indien klar machen, haben wir in einzelnen Bundesstaaten jetzt angefangen, auch in Kooperation zu gehen. Kerala ist eins der, wo wir als Kooperationsvereinbarung als BA mit dem Bundesstaat geschlossen haben in Indien. Und jetzt müssen wir Prozesse so aufstellen, dass da alle Partnerinnen und Partner, die da auch vor Ort sind, die Auslandshandelskammern, Unternehmensvertretungen, Unternehmen selbst, die da schon selbst rekrutieren, das alles bekannt zu machen, um die Kräfte da vor Ort zu bündeln. Und da gibt uns gerade die Bundesregierung Rückenwind, weil es ja, glaube ich, insgesamt über die gesamte Bundesregierung die Frage gibt, wie man mit Indien insgesamt als Potenzialpartner gut umgeht. Und da wollen wir uns andocken und da vor Ort die Kräfte bündeln.
Okay. Hubertus, du wolltest eben noch was darauf antworten. Oder hast? Wir sind ja hier per Video zugeschaltet, die Hand gehoben. Deswegen sag bitte, was liegt dir auf dem Herzen?
Ja, weil man an diesem Punkt ganz gut auch aus dem Maschinenraum, hast du vorhin gesagt, der Bundesregierung mal ein bisschen erläutern kann, wie wir versuchen, so ein großes Thema anzugehen. In der Politik ist es ja oft üblich, über Zuständigkeiten zu reden. Und tatsächlich ist beim Thema qualifizierte Einwanderung ist so, dass auch verschiedene Bundesministerien zuständig sind. Also das Wirtschaftsministerium für die Anwerbestrategie, das Auswärtige Amt für das Thema Visum, das Innenministerium für das Thema Aufenthaltsrecht, das Arbeitsministerium für den Arbeitsmarkt, das Bildungsministerium für die Berufsanerkennung. Und da wir da die Kräfte bündeln müssen, haben wir in der Bundesregierung einen sogenannten Staatssekretärsausschuss. Das heißt, in der Leitung meiner Staatssekretärin Leonie Gebers sind da Vertreter aus all diesen Ministerien und man versucht, das koordiniert zu machen, das Einwanderungsgesetz sozusagen zum Fliegen zu bringen, indem man sich beispielsweise mit der Frage beschäftigt, wo können wir noch bürokratische Hürden wegkloppen. Und Daniel hat das ein bisschen freundlich gesagt, wir sind in Deutschland manchmal ein bisschen umständlich und das habe ich vorhin am Thema Berufsanerkennung beschrieben, da müssen wir insgesamt besser werden. Und jetzt hilft uns dieser Staatssekretärsausschuss beispielsweise auch in der Vorbereitung dieser Indien-Anwerbestrategie. Wir haben im Herbst deutsch-indische Regierungskonsultation, das heißt, der Bundeskanzler wird sich mit dem Premierminister Modi treffen in Indien. Da sind Ministerinnen und Minister mit dabei. Wir unterhalten uns über viele Fragen zwischen Indien und Deutschland, was Wirtschaftsbeziehungen betrifft, geostrategische Fragen der Zusammenarbeit. Und Indien ist für uns ein hochspannender politischer Partner, ökonomisch und aber auch politisch. Ich kann auch sagen, man darf Indien nicht anderen überlassen der Welt. Es ist eine aufstrebende Nation, die noch eine große Zukunft vor sich hat. Und ein Thema wird sein, dass wir in Indien präsentieren werden, dann unsere Indien-Anwerbestrategie. Weil man an diesem Beispiel sagen kann, wir können die Zahlen, die schon ganz ordentlich sind, auch nach oben skalieren, indem wir besser werden, wenn wir die Kräfte bündeln. Das ist wichtig, dass wir das übrigens mit der Wirtschaft abstimmen, weil am Ende backt der Staat keine Fachkräfte, sondern er kann es einfacher machen, welche zu gewinnen. Aber es müssen Unternehmen auch selbst machen. Für die Arbeits- und Fachkräftesicherung insgesamt muss man erst mal sagen, ist eine vornehme unternehmerische Aufgabe, wenn man erfolgreich sein will, ob klein oder groß, sich mit der Frage zu beschäftigen, wo kommen denn morgen meine Fachkräfte her? Welche kann ich selbst ausbilden? Und was kann ich tun, um im Zweifelsfall auch qualifizierte Fachkräfte anzuwerben? So, und deshalb stimmen wir das auch sehr stark mit der Wirtschaft ab, mit den Unternehmen, die zum Beispiel in Indien schon auch Firmen haben, die da Kontakte haben. Und ich freue mich darauf, dass wir das im Herbst präsentieren können. Wie gesagt, bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Fachkräftesicherung, Fachkräfteeinwanderung, das geht nur im Schulterschluss aller Beteiligter. Und da muss jeder seinen Beitrag leisten, damit das dann eben auch gelingt.
Daniel nickt schon. Der Hubertus hat hier schon was vorweggenommen. Daniel, sehe ich das richtig?
Nein, ich wollte noch mal vielleicht noch mal aus meiner Perspektive der BA das Thema berufliche Anerkennung, was dann schon ein echtes großes Nadelöhr sein kann und in einzelnen Regionen leider auch ist. Wir haben, Deutschland ist ja auch groß, bei weitem nicht so groß wie Indien, aber wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Und auch bei uns ist in den NRW mit 18 Millionen Einwohnern nicht der gleiche Bedarf am Arbeitsmarkt, wie er in Bayern mit knapp 13 Millionen Einwohnern ist. Also bei uns sind die Arbeitsmärkte auch schon sehr unterschiedlich. Aber auch die Bundesländer und auch die Anerkennungsstellen sind einfach sehr unterschiedlich. Und ich will es an der Zahl machen. Man weiß, glaube ich, bis heute gar nicht so ganz genau, wie viele Anerkennungsstellen es eigentlich gibt. Es sind immer, sagt immer so rund 700. Ich habe schon von Expertinnen und Experten, die in dem Bereich der Anerkennung arbeiten, schon, das sind über 1000. Ich habe von anderen schon, es sind mittlerweile so rund 500. Also ich glaube, diese Zahl 700, wie seriös die ist, aber das ist so die Zahl, die sich so durchgesetzt hat. Aber allein daran sieht man, dass wenn wir selbst den Überblick nicht ganz haben, wie will das ein Mensch haben, der sich ernsthaft mit Deutschland auseinandersetzt und sagt, ich will als Pflegekraft, ich will von mir aus auch in der Kindererziehung, ich will in Schulen, ich will in Bereichen von irgendwelchen Care-Arbeiten in Deutschland meinen Beitrag haben. Ich weiß vielleicht noch gar nicht mal, ob ich nach Bremen will, wo ein Anerkennungsverfahren nach Muster A läuft, oder ob ich nach Mecklenburg-Vorpommern oder Baden-Württemberg oder Bayern will. Die wissen im Zweifelsfall gar nicht, welche Bundesländer es gibt. Die sagen, ich möchte irgendwo in Deutschland in der Stadt oder ich möchte auf dem Land arbeiten. Zum Beispiel die Mexikaner sagen ganz häufig, ich möchte gerade nicht in den Städten arbeiten, ich möchte in den ländlichen Raum. Aber ob die dann wissen, ob sie im baden-württembergischen, im hessischen ländlichen Raum arbeiten, das kann man denen ja ehrlicherweise gar nicht zumuten, schon wissen zu können. Aber dass dahinter so verschiedene Anerkennungsprozesse sind, die dann zum Teil auch zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen, das muss man einfach klar haben. Und da meine ich, da können wir in den Prozessen besser werden, weil jeder Prozess strahlt nachher auch aus, ob die Worte von uns, wenn wir sagen, wir wollen, dass du kommst, wenn der Prozess aber was anderes ausstrahlt, der macht es nicht konsistent. Und deswegen, jeder Prozess strahlt nachher eine Willkommenskultur aus im aktiven Tun. Und das meinte ich, da kann man eine Schippe drauf.
Das ist vielleicht eine ganz gute Brücke bei dem Thema, denn wir lernten das ja auch schon bei der Frage der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, dass wir da nicht gut und schnell genug sind. Und um das Ganze nochmal als Problem zu beschreiben, wir haben tatsächlich unterschiedlichste Zuständigkeiten. Für soziale Berufe sind 16 verschiedene Bundesländer zuständig. Bei der Frage von Erzieherinnen und Erzieherausbildung gibt es 16 verschiedene Curricula in den Bundesländern. Dann haben wir ein Berufsbildungsgesetz für die duale Ausbildung, wir haben akademische Bildung, wir haben sogenannte geschützte Berufe, also zum Beispiel Ärzte, Architekten und Pflegekräfte. Wie lösen wir aber diesen Knoten jetzt endlich auf? Das erste ist nochmal für die Fachkräfteeinwanderung, ist das keine Eintrittshürde mehr, weil es reicht, eine Ausbildung, eine anerkannte Berufsausbildung des Heimatlandes und einen Arbeitsvertrag, um nach Deutschland zu kommen. Und trotzdem ist Berufsanerkennung wichtig, in den geschützten Berufen sowieso, weil man kann nicht einfach sagen, ich bin Arzt und will hier arbeiten, da ist Berufsanerkennung schon wichtig und bei Ingenieuren oder Architekten ist das auch nachvollziehbar. In den anderen Bereichen ist es aber auch wichtig, auch in den sogenannten nicht reglementierten Berufen, weil es im Zweifelsfall darum geht, wie Menschen auch bezahlt oder eingruppiert werden in Deutschland. Und deshalb haben wir eine Verabredung getroffen. Wir haben im Juni eine Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Und wir wollen in diesem Bereich besser werden. Das geht nur, wenn Bund und Länder gemeinsam arbeiten. Ähnlich wie wir bei der Planungsbeschleunigung jetzt gerade Gesetze miteinander gemacht haben, brauche ich aus meiner festen Überzeugung auch beim Thema Berufsanerkennung zwischen Bund und Ländern feste Verabredungen für die Integration von Geflüchteten am Arbeitsmarkt und eben ohnehin für die qualifizierte Einwanderung. Also wir dürfen, um es mal einfach zu sagen, stolz sein auf unser Ausbildungssystem in Deutschland. Aber wir dürfen nicht hochnäsig sein. Es gibt auch in anderen Ländern auf der Welt gut ausgebildete Leute. Und wenn wir die gewinnen wollen, müssen wir bei der Anerkennung viel, viel, viel schneller werden als in der Vergangenheit. Daran arbeitet vor allen Dingen die Bundesbildungsministerin, die zuständig ist, gemeinsam mit den Ländern. Und ich will, dass wir auf dieser Konferenz im Juni mit den Ministerpräsidenten nicht irgendwie noch einen Prüfbericht machen, sondern zu konkreten Vereinbarungen kommen.
Wenn wir euch beide jetzt hier schon an der Strippe haben, dann noch mal ganz kurz eine Frage zum Bürgergeld. Das wird ja von unterschiedlichen Seiten auch moniert. Was macht das Bürgergeld eigentlich genau und wie funktioniert das in optimaler Weise?
Ja, es gibt wirklich eine sehr aufgeheizte gesellschaftliche Diskussion darum. Das kann man feststellen. Mit auch sehr viel Fake News. Ich will mal das versuchen, auf einen Nenner zu bringen. Das Bürgergeld hat im Kern zwei Aufgaben. Das eine ist, wo immer es geht, Menschen aus der Hilfsbedürftigkeit in Arbeit zu bringen, wenn sie erwerbsfähig sind. Und zum anderen Menschen, die in Not geraten sind, verlässlich abzusichern. Und ein Vorteil der Einführung des Bürgergeldes haben wir vorhin angesprochen, nämlich die Tatsache, dass wenn 2/3 der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben und wir vor allen Dingen auch Nachfrage am Arbeitsmarkt nach qualifizierten Arbeitskräften haben, ist es sinnvoll, sie mit dem Bürgergeld durch Qualifizierung, durch das Nachholen eines Berufsabschlusses in Arbeit zu bringen. Klar ist aber auch, dass Arbeit einen Unterschied machen muss. Und da wird auch viel Unsinn über das Bürgergeld erzählt. Das Bürgergeld hat erstmal den Lohnabstand beispielsweise nicht verringert. Seit 2015, seit der Einführung des Mindestlohns, ist der Mindestlohn übrigens stärker gestiegen als die Grundsicherung, also das Bürgergeld. Beim Mindestlohn sind das 46% gewesen, bei der Grundsicherung 41%. Und wir haben als Bundesregierung eine ganze Menge getan, damit Arbeit einen Unterschied gemacht. Nicht nur den Mindestlohn erhöht, sondern auch Sozialversicherungsbeiträge gesenkt für fleißige Leute, die im Niedriglohnsektor sind, das Kindergeld erhöht, auch das Wohngeld erhöht, damit Arbeit einen Unterschied macht. Das muss auch sein. Aber mein Ziel ist, dass wir nicht mit dem Bürgergeld Menschen in Bedürftigkeit verwalten, sondern wo immer es geht, in Arbeit bringen. Und dafür ist es notwendig, jetzt am Beispiel zum Beispiel der vielen Geflüchteten, die im Bürgergeld sind, die Hebel umzulegen in der Praxis, auch Arbeitsmarktintegration besser zu fördern. Und das versuchen wir beispielsweise mit dem Jobturbo. Denn wenn man im sozialen Bereich Geld einsparen will, dann kann man nicht Unterstützung von Menschen in der Grundsicherung kürzen. Das ist auch nicht erlaubt vom Verfassungsgericht. Sondern das Beste ist dann, Menschen in Arbeit zu bringen aus der Bedürftigkeit. Und vielleicht noch einen Fakt, eine Tatsache hinzu. 20% der Menschen, die im Bürgergeld sind, sind übrigens arbeitende Menschen, leider Gottes. Denn das sind Menschen, bei denen es trotz Arbeit nicht reicht, dass sie über die Runden kommen, sogenannte Aufstocker. Das sind sehr, sehr viele alleinerziehende Frauen beispielsweise, die in Teilzeit sind oder zu schlechten Löhnen. Da brauchen wir einen anderen Ansatz, um die rauszuführen. Stichwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bessere Unterstützung. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Debatte um das Bürgergeld mal vom Kopf auf die Füße stellen und den Blick auf die Praxis haben.
Daniel, das Ganze nochmal vom Kopf auf die Füße stellen, siehst du auch so?
Die Praxis war ja das Thema. Ich glaube, das Bürgergeld hat uns zwei Türen aufgemacht, die vorher, glaube ich, schon immer diskutiert wurden und jetzt sind sie offen. Das ist einmal, dass sich auch Bildung für Menschen, wenn es längerfristige Bildung ist, lohnt. Das heißt, wir unterstützen jetzt schon Menschen auch mit mehr Geld, wenn sie sich in Bildung begeben, wenn wir Menschen dazu motivieren. Und das ist nicht einfach, wenn man ein gewisses Lebensalter hat, zu sagen, ich mache noch mal 2 Jahre einen Abschluss. Das ist eine große Veränderung. Und dass man das finanziell jetzt etwas attraktiver stellt, ist wichtig. Früher war es ein Stück weit auch paradox sogar, wenn man einen Eurojob gemacht hat, glaube ich, den alle Hörerinnen und Hörer ja auch irgendwie schon mal gehört haben, dann war das attraktiver als eine Umschulung zu machen oder eine Weiterbildung. Und das haben wir ein Stück weit nivelliert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Praxis gewesen, wenn du die angesprochen hast. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wesentlicher Punkt für die Praxis gewesen, dass auch untergesetzlich, also ohne dass das Gesetz da eine Rolle spielt, wir versucht haben, mit dem Bürgergeld Menschen besser durch Sprache zu erreichen, dass Menschen uns besser verstehen können. So ein Bescheid, wenn man mal einen Bürgergeldbescheid früher, den Grundsicherungsbescheid, den Hartz-IV-Bescheid bekommen hat, das kann kein Mensch verstehen. Ich maße mir auch nicht an, den zu verstanden zu haben, wenn ich mir alleine die ganzen gesetzlichen Regelungen und auch die wirklich zum Teil sehr verwaltungstechnische Sprache zu sehen. Und da sind wir im Schritt, wir wollen näher an das Verständnis von Menschen rankommen, die in einer Lebenssituation sind, die sie sich selbst nicht ausgesucht haben. Und da muss man einfacher werden. Und das versuchen wir jetzt auch mit einer Sprache. Und das mündet in so einem Kooperationsplan, nennen wir es jetzt. Der Kooperationsplan, der halt nicht von vornherein Abschreckung, nicht von vornherein sehr kompliziert verwaltungstechnisch Sorgen bereitet, sondern einfach in schlichter Sprache erstmal sagt, um was geht's denn jetzt? Was sind deine gemeinsamen Beiträge, dass wir aus der Situation rauskommen? Und was sind die Beiträge auch der Verwaltung der Jobcenter, dass wir da rauskommen. Das heißt aber nicht, dass das nicht mehr verbindlich ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Mythos, der sich ums Bürgergeld dreht, das sei jetzt alles irgendwie optionaler. Das könnte man jetzt machen oder man kann es lassen. Die Beendigung von Hilfebedürftigkeit ist genauso Ziel wie vorher und bleibt Ziel einer Grundsicherung. Und dafür gibt es auch die Instrumente dafür, wenn Menschen nicht mitmachen. Das ist aber die verschwindend geringe Zahl. Rund 97% kommen mit sowas wie Sanktionen oder Leistungsminderungen nicht in Berührung. Und umso mehr muss man mit denen auch auf einer Ebene arbeiten, die einfach schlicht in der Sprache verständlich ist, die nicht irgendwie Hürden hochbaut und auch nach meinem Dafürhalten irgendwie dann manchmal einen Menschen klein macht, ohne dass er klein sein müsste. Und die nicht kooperieren wollen, da gibt es auch weiterhin Instrumente für, aber wie schon gesagt, das macht einen schwindend geringen Teil aus.
Dann wollen wir jetzt hier zum Grande Finale aber nochmal zum Job-Turbo kommen, denn du, Daniel, sollst den ja umsetzen und Ende Juli läuft ja auch deine Zeit als Sonderbeauftragter aus. Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit. Es ist ja Programm deines Ministeriums, Hubertus, aber ich würde jetzt Daniel gern kurz den Vortritt lassen, wenn das okay ist. Was genau ist dieser Job-Turbo und was ist deine Arbeit? Was machst du die ganze Zeit, um dieses Ding zum Laufen zu bringen, damit Hubertus ein Grinsen im Gesicht hat?
Ich mache das nicht nur für Hubertus, also wir machen das gemeinsam, Hubertus, wir machen das dafür, dass es insgesamt im Land noch mehr Menschen zur Arbeit finden, die in Deutschland immer noch dringend gesucht wird. Also Unternehmen suchen weiter und wir haben Menschen, die jetzt nach Deutschland gekommen sind und da bestmögliches Match zu organisieren, das ist ein volkswirtschaftlicher Nutzen und das machen wir nicht, um einzelne Menschen glücklich zu machen, sondern weil es ein Gesamtpaket ist, was in dieser Volkswirtschaft totalen Sinn macht. Ich werde bis in den Spätsommer jetzt mit sehr viel Vollgas die Koordination hinzukriegen, dass alle ihren Beitrag leisten. Dass jeder weiß, es ist nicht ein Gelingensthema nur der Unternehmen, es ist nur ein Gelingensthema der Verwaltung. Die müssen nur ein bisschen besser arbeiten, dann klappt das schon. Oder man muss nur ein bisschen enger an die Geflüchteten ran, sondern das ist am Schluss ein Gesamtkunstwerk zwischen Wirtschaft, den Geflüchteten und den Verwaltungen. Und das nah zusammenzubringen, das versuche ich gerade mit, nach meinem Dafürhalten, viel Kraft zu schieben. Und da merken wir schon, dass alle sich in die richtige Richtung bewegen. Und das will ich bis in den Spätsommer so koordiniert haben, dass das System da nicht aufhört, sondern weitermacht. Also der Job-Turbo selber ist jetzt eine Koordinationsphase, aber der Turbo am Arbeitsmarkt, der soll insgesamt nachher eine dauerhafte Verbesserung von Zusammenarbeit der drei Personengruppen, also wie schon gesagt, der Wirtschaft, der Sozialpartner auf der einen Seite, der Geflüchteten und die Communities und den Verwaltungen bringen. Ich möchte das näher zusammenbringen, dass das für alle Geflüchteten und für alle Menschen im Bürgergeld nachher bessere Rahmenbedingungen bringt, dass da die Zusammenarbeit zwischen den drei Gruppen insgesamt dauerhaft steigt. Und da schieben wir gerade ganz ordentlich 2.500 Veranstaltungen alleine bis in den Spätsommer. Wir sehen über 100.000 Stellen, die mittlerweile gemeldet sind von Unternehmen. Das ist eine Verdoppelung von Stellen, die sich auch an Geflüchtete und Menschen mit wenig Sprachkenntnissen richten. Wir sehen, wir sind deutlich näher in den Kontaktdichten. Das heißt, wir sind an den Menschen, die gerade aus Integrationskursen kommen, deutlich näher dran. Das sind alles zumindest Tendenzen, die zeigen in die richtige Richtung. Auch wenn im konjunkturellen Umfeld gerade Wolken da sind, sehen wir aber auch im Abgang, der Hubertus hat es angesprochen, wir sehen, dass mehr Menschen Arbeit aufnehmen in einem konjunkturellen Umfeld, was nicht ganz easy ist. Aber insgesamt zeigt es in die richtige Richtung und bislang auf der halben Weg der Strecke vielleicht, bis nach am Schluss ein Marathon, wir sind vielleicht am Anfang gerade, kann ich zumindest sagen, dass die Richtung stimmt und das Tempo zumindest für eine vernünftige Zeit nachher beim Marathon bisher in die richtige Richtung zeigt.
Hubertus, ihr hattet ja bestimmt einen Moment, wo ihr gesagt habt, wir bräuchten sowas wie so ein Job-Turbo. Irgendwie muss es da vorangehen, es muss nach vorne knallen. Jetzt hat der Daniel uns das ja nochmal beschrieben. Vielleicht kannst du in deinen Worten auch nochmal die Intention kurz uns erläutern und wie du auch bislang die Sache siehst und in die Zukunft blickst.
Ja, das war im letzten Jahr und man muss dazu Folgendes wissen. Wir haben ja sehr, sehr viel Geflüchtete aufgrund von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine in Deutschland aufgenommen. Wir haben in Deutschland, was eine Riesenleistung ist, die Leute anständig versorgt, die vor diesem Krieg geflohen sind. Die sind ja nicht der Arbeit wegen nach Deutschland gekommen, sondern vor dem Krieg geflohen. Und wir haben dann Bilanz gezogen, festgestellt, wie viele Leute davon sind schon in Arbeit. Und woran liegt es eigentlich, dass so viele noch nicht in Arbeit sind? Und ein Hintergrund war, dass viele, die gleich Arbeit gefunden haben, offensichtlich schon irgendwelche Deutschkenntnisse hatten und der deutsche Arbeitsmarkt oft Deutschsprachkenntnisse auch verlangt. Wir haben aber seit Sommer die Situation, dass jetzt zusätzlich 200.000 Menschen entweder aus dem Sprachkurs rausgekommen sind oder kurz davor stehen von den ukrainischen Geflüchteten. Und da haben wir gesagt, es ist jetzt nicht sinnvoll, die von kurz zu schleifen, sondern die müssen jetzt in Arbeit, denn wenn wir sie jetzt nicht in Arbeit bringen, dann werden es irgendwann Langzeitarbeitslose und die Integration in Arbeit wird nicht gut funktionieren. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir zünden den Job-Turbo. Daniels Aufgabe ist, ihn anzuschieben. Der Job-Turbo wird über seine Amtszeit hinaus für das gesamte System bleiben. Aber es geht jetzt darum, ihn auf die Straße zu bringen. Und dazu sind sehr, sehr konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Erstmal auf Seite der Geflüchteten. Die sind von den Jobcentern engmaschiger eingeladen worden, auf Unterstützung hingewiesen worden. Daniel und ich haben gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter alle angeschrieben, auch in Landessprache und in deutscher Sprache, sie auf Unterstützungsmöglichkeiten angewiesen, aber auch darauf, dass ihre Unterstützung in der Grundsicherung beim Bürgergeld kein bedingungsloses Grundeinkommen ist, sondern dass man jetzt mitwirken muss. und dass es jetzt erstmal wichtig ist, in Arbeit zu kommen, übrigens auch davon dann aufsteigen zu können und nicht in Arbeitslosigkeit zu verharren. Das Zweite ist, wir haben die Wirtschaft an Bord geholt. Wir haben uns im November getroffen mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft, mit den Personalvorständen der großen Unternehmen, mit dem Handwerk, mit den Ländern, mit den Kommunen. Und Daniel ist im ständigen Austausch mit den Unternehmen, weil wir brauchen auch Einstellungsbereitschaft. Und auch wenn die Leute noch nicht gleich tipptopp Deutsch sprechen, man kann ja Deutsch auch berufsbegleitend jetzt als Sprachkurs zur Arbeit machen. Auch das haben wir ermöglicht. Das sind ein paar Schritte, die wir unternommen haben. Und die ersten Zahlen zeigen, da bewegt sich was. Es werden mehr Stellen von den Arbeitgebern auch für Menschen mit geringeren Deutschkenntnissen gemeldet. Wir erleben auch, dass die Einstellungen steigen in diesem Bereich. Wie gesagt, jetzt roundabout 170.000 insgesamt in sozialversicherungspflichtige Arbeit, hinzu auch viele noch in Minijobs. Aber wir dürfen nicht nachlassen, denn klar ist, in Zeiten, in denen wir auf der einen Seite Arbeits- und Fachkräftemangel haben und auf der anderen Seite Menschen, die arbeitsfähig sind, aber noch nicht in Arbeit sind, geht es darum, die Angebote und die Nachfrage am Arbeitsmarkt jetzt besser und gezielter zusammenzubringen. Das ist der Grund für den Jobturbo und ich finde, dass das gut läuft. Einen Punkt, den möchte ich dick unterstreichen. Ich hänge mich da voll rein, Daniel sowieso, wir beide. Aber ehrlich gesagt, das ist keine fixe Idee aus Nürnberg, von der Bundesagentur oder von Berlin, sondern es geht nur, wenn es in der Fläche läuft. Und deshalb war es wichtig, dass alle Länder mitmachen. Wir haben die Arbeits- und Sozialminister der Länder an Bord geholt, dass alle Kommunen mitmachen, die Spitzenverbände der Landkreise und Städte sind beispielsweise dabei und dass wir das wirklich in die Fläche bringen. Und das läuft jetzt an. Es gibt sehr viel Jobmessen vor Ort. Daniel und ich waren vor ein paar Tagen in Nordrhein-Westfalen und haben an positiven Beispielen erlebt, wie Menschen in Arbeit gebracht wurden. Wir haben das hier in Berlin besucht. Also von guten Beispielen, wie Arbeitsmarktintegration tatsächlich gelingt, kann man noch viel lernen in Deutschland. Deshalb werbe ich dafür, dass vor Ort Veranstaltungen stattfinden. Zwischen Wirtschaft und Jobcentern und Bundesagentur, aber vor allen Dingen viele Jobmessen, auf denen wir Angebot und Nachfrage vor Ort zusammenbringen. Und wenn alle da an einem Strang ziehen, werden wir noch besser werden.
Daniel, du wolltest auch noch was sagen?
Ja, vielleicht noch den Jobturbo einordnen. Wir haben natürlich auch das aufgenommen, was wir aus der ersten Fluchtbewegung 2015-16 mitgenommen haben. Und Hubertus hat es angesprochen, jetzt als konzertierte Aktion jetzt im gesamten Bundesgebiet aktiv zu werden und alle Regionen mitzunehmen. Das hat schon gezeigt, dass 2015-16 das in einzelnen Regionen super gut funktioniert hat. Aber wir haben nie es hingekriegt, zwischen den Regionen zu lernen. Wer macht denn was gut und wer macht Sachen auch, die vielleicht nicht so zwingend helfen, auch wenn es viel Kraft kostet. Und das ein bisschen näher zusammenzubringen, ist die eine Sache. Wir haben aber ein zentrales Thema gelernt, nämlich auch die geflüchteten Communities einzubeziehen. Das ist ein Thema gewesen, das ist 2015-16 wirklich nicht gut gelungen. Und dabei ist es uns auch passiert, dass wir die ganze Energie, die Organisation, informelle Netzwerke der Geflüchteten, aber auch die Wohlfahrtsverbände, Ehrenamtstrukturen, dass die in der ersten Phase manchmal gar nicht wussten, was die Arbeitsverwaltungen gerade tun und wir auf der anderen Seite nicht, was die ganzen Communities tun. Und das jetzt nah zusammenzubringen, das sehen wir jetzt gerade auch, das bringt einen Schub. Hubertus hat den Brief des ukrainischen Botschafters mit ihm und mir zusammen angesprochen. Aber wir sind mit den Wohlfahrtsverbänden in Gesprächen und. Also auch diese Seite der Beraterinnen und Berater der Geflüchteten, die Netzwerke, wo sich Informationen geholt werden, wo Ängste abgebaut werden, das stärker einzubeziehen, ist auch ein zentrales Learning. Wir müssen auch sehen, der Jobturbo setzt dann einen Punkt an, dass wir auch mehr Frauen in Arbeit kriegen. Bei den Geflüchteten 2015-16 ist es aus verschiedensten Gründen insgesamt nicht so gut gelungen, wie es vielleicht hätte gelingen können. Und wenn ich aber heute sehe, und auch da setzt der Jobturbo an, jetzt früh nach dem ersten grundständigen Sprechen der Sprache jetzt Erfahrungen im Arbeitsleben zu sammeln und da die Sprache zu festigen, damit steigt doch die Chance, dass Frauen in dieser Phase schneller in Arbeit kommen und nicht die Schere zwischen Männern und Frauen am Arbeitsmarkt weiter auseinandergeht. Ich glaube auch, das ist ein Punkt, da haben wir ein zentrales Learning und das wollen wir im Jobturbo auch ganz stark adressieren.
Dann danken wir euch ganz herzlich für eure Zeit. Ihr habt viel zu tun, das hört man, und seid viel unterwegs. Das Thema Arbeitsmarkt ist riesengroß. Wir haben Fachkräftemangel besprochen. Ein bisschen sind wir aufs Bürgergeld eingegangen und haben auch nochmal Einzelheiten von euch erklärt bekommen, wie man dann Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integriert, inklusive jetzt natürlich Jobturbo. Vielleicht wird ja der Sonderbeauftragte der Posten noch über den Juli verlängert, Hubertus. Juli ist ja schon bald, da steht auch schon vor der Tür.
Ja, das ist ein Punkt, der Daniel hat aber einen Hauptjob. Und wir haben uns auf Folgendes verständigt. Er hilft beim Anschieben des Jobturbos. Der läuft jetzt auf Hochtouren. Und er wird weiter mit dem Thema auch zu tun haben als Vorstand Regionen der BA. Aber wir müssen dann in der Lage sein, dass das Gesamtsystem vom Anschieben des Jobturbos gelernt hat. Und es wird ein paar Erfahrungen aus dem Jobturbo geben, die insgesamt wir nutzen können, um die Arbeitsmarktpolitik schlagkräftiger zu machen. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Also ich werde mit Daniel weiter zusammenarbeiten, aber auch mit Andrea Nahles, allen Vorstandsmitgliedern der BA. Aber dann muss, wie gesagt, aus diesem Jobturbo mehr werden und der, wie gesagt, wird weiterlaufen, auch wenn Daniel ihn von anderer Seite dann unterstützen wird in seinem Hauptjob.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank an unseren Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, und an Daniel Terzenbach, den Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, aber der ja hauptberuflich, wie wir auch nochmal jetzt gelernt haben, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit ist und auch sonst genug zu tun hat. Also herzlichen Dank, dass ihr uns Blicke gewährt habt hinter die Kulissen der Politik, und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.
Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.